Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
Dass das kein alltäglicher Prozess ist, der da heute am Oberlandesgericht in Frankfurt am Main begonnen hat, das zeigt sich allein schon an der Tatsache, dass extra ein eigenes Gebäude, eine Metallleichtbauhalle am Rande der Stadt für das Verfahren errichtet worden ist. 9 Männern und Frauen, unter ihnen ein Adliger, Heinrich der 13., Prinz Reuß, sowie ehemalige Bundeswehrsoldaten und eine frühere Bundestagsabgeordnete, sollen Mitglieder einer Terrorgruppe gewesen sein, die einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland plant und dabei auch den Bundestag in Berlin stürmen wollte. Was auf den ersten Blick wie ein absurdes Unterfangen wirkt, hätte in Wirklichkeit ernsthafte Folgen haben können, wäre die Gruppe nicht aufgeflogen, damals im Dezember 2022. Es ist bereits der zweite von insgesamt 3 Prozessen gegen die sogenannte Reichsbürgerszene. Und in diesem geht es nun um die mutmaßlichen Rädelsführer. Alex Jakubowski berichtet.
Sie wirkt wie ein Provisorium, die Leichtmetallhalle des Oberlandesgerichts im Frankfurter Stadtteil Sossenheim. In 5 Wochen aus dem Boden gestampft, weil die alten Räume in der Innenstadt zu klein sind. Hohe Sicherheitsmaßnahmen, denn in der Halle stehen 9 Angeklagte vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, sie seien Teil einer terroristischen Vereinigung oder unterstützten diese, hätten möglicherweise einen Staatsstreich geplant.
Nach unserer Überzeugung, wie wir sie in der Anklage dargelegt haben, war diese Vereinigung darauf ausgerichtet, gewaltsam einen politischen Umsturz in Deutschland herbeizuführen.
Kopf der Gruppe laut Bundesanwaltschaft Heinrich der 13., Prinz Reuß. Im Dezember 2022 wird er in Frankfurt festgenommen. Zur sogenannten Gruppe Reuß sollen auch Ex-Elite-Soldaten oder die ehemalige Richterin und AfD-Abgeordnete Birgit Malsack-Winkemann gehören. Reuß und andere sollen kruden Verschwörungstheorien anhängen. Doch weil man laut Bundesanwaltschaft hunderte Stich- und Schusswaffen und 148.000 Schuss Munition bei den Angeklagten gefunden habe, seien sie alles andere als harmlos. Dass das Verfahren gegen die gesamte Gruppe auf die Oberlandesgerichte in München, Stuttgart und Frankfurt aufgeteilt wurde, kritisieren die Verteidiger.
Dass hier 3 Prozesse stattfinden über dieselbe Tat mit dem möglichen Ergebnis, dass da 3 Gerichte zu 3 verschiedenen Ergebnissen kommen könnten, das soll eigentlich nach unserem Rechtssystem nicht passieren. Und wir sind auch der Meinung, dass die Aufteilung dieses einheitlichen Verfahrens auf 3 verschiedene Anklagen ziemlich willkürlich ist.
Dennoch hat das Gericht in Frankfurt bis kommenden Januar bereits 47 weitere Verhandlungstage festgelegt. Mehr als 250 Zeugen sollen gehört werden. Bisher umfasst der Vorgang mehr als 800 Aktenordner. Einige der Angeklagten haben heute angekündigt, dass sie aussagen wollen. Ein Mammutprozess. Viele Beteiligte gehen davon aus, dass das Verfahren mehrere Jahre andauern könnte und dass man sich an die Halle, die eigentlich wie ein Provisorium aussieht, dauerhaft gewöhnen muss.
Ja, und unser AD-Rechtsexperte Frank Bräutigam hat für uns heute diesen ersten Prozesstag in dieser Halle im Gerichtssaal beobachtet. Frank, was war dein Eindruck heute?
Ach, das war ein spannender Prozessauftakt und auch ein typischer. Dazu gehören dann auch Befangenheitsanträge durch die Verteidigung. Aber im Mittelpunkt steht natürlich die Anklageschrift. Und als die verlesen wurde, da war es interessant zu beobachten, wie die Angeklagten reagiert haben. Zu Beginn des Tages waren die noch relativ angespannt, aber dann gab es immer wieder so ein leicht ungläubiges, aber auch lächelndes Kopfschütteln während der Vorwürfe. Da wirkten sie relativ entspannt. Und einige von ihnen haben gegen Ende des Prozesstages dann auch angekündigt, sich im Laufe des Prozesses zu ihrer Person, aber auch zu den Vorwürfen äußern zu wollen.
Und wie ernst zu nehmen waren diese Pläne, die die Angeklagten da gehabt haben sollen?
Ja, wenn man diese 2,5 Stunden Anklage so hört, da ist man irgendwie hin und her gerissen. Auf der einen Seite diese Umsturzpläne, nicht sehr realistisch, auf der Basis krasser Verschwörungsideologien. Aber auf der anderen Seite dann auch diese mögliche Entschlossenheit zu einem ersten Schritt, ein möglicher Angriff auf den Bundestag, der schon ausgekundschaftet wurde, Zugang bestand von Soldaten, die Waffen haben, schon Schießtraining durchgeführt hatten für so ein Szenario. Und das wirkt dann wie ein bedrohliches Szenario. Und ob die Vorwürfe stimmen, muss natürlich das Gericht jetzt klären.
Ja, da ist von einem Mammutprozess die Rede. Wir haben gerade gehört, es könnte Jahre dauern. Wie lange dürfte es wirklich gehen?
Also mindestens ein Jahr, eher mehr, denke ich, weil man eben auch die Erkenntnisse aus den anderen beiden Prozessen wird einbeziehen müssen und auch umgekehrt. Das ist keine leichte Sache. Das wird eher eine juristische Dauerbaustelle, denke ich.
Frank, vielen Dank für die Informationen nach Frankfurt am Main. Eigentlich gibt es seit Jahren einen Rechtsanspruch darauf. Doch wie schwer es in der Wirklichkeit ist, auch tatsächlich einen Kita-Platz für die Betreuung des Nachwuchses zu bekommen, davon können Eltern mehr als ein Lied singen. Und das Problem verschärft sich weiter, denn auch hier zeigen sich längst die Auswirkungen des Fachkräftemangels. Bis Ende des Jahrzehnts fehlen Berechnungen zufolge Zehntausende Betreuerinnen und Betreuer. Oft müssen Eltern das dann auffangen mit großen beruflichen Einschränkungen. Und an den Kitas selbst ist das Personal oft hoffnungslos überfordert, weil Unterstützung fehlt. Höchste Zeit, das Problem anzugehen, wie Ingrid Bertram und Lena Wensch berichten.
Für den Papa ein Herz. Liam und sein Vater Alex Liefermann verbringen gerade viel Zeit miteinander. Der Vierjährige bleibt regelmäßig 2 Tage die Woche zu Hause, weil in der Kita Personal fehlt. Und je nach Krankenstand kommt morgens auch mal die Mail, heute keine Betreuung.
Also es ist eine große Belastung. Jeden Morgen, wenn man dann wieder vor den Tatsachen steht, das Kind kann nicht in die Kita, ist das Kind nicht ausgelastet, sieht seine Freunde nicht, er versteht manchmal die Welt nicht. Und natürlich müssen wir den ganzen Tagesablauf neu strukturieren. Und finanziell haben wir zwischen 300 bis 500 Euro im Monat, die wir an Einbußen haben.
Er arbeitet freiberuflich als Gästebetreuer in der Medienbranche. Homeoffice unmöglich. Seine Partnerin ist im Einzelhandel beschäftigt, hat ihre Arbeitszeit schon reduziert, kann ab und zu einspringen. Finanziell ist es eine Belastungsprobe. Die Krise in den Kitas, die Politik versucht zu reagieren. Bundesfamilienministerin Lisa Paus präsentierte heute gemeinsam mit den Ländern ein Strategiepapier, um mehr Fachkräfte zu gewinnen, unter anderem aus dem Ausland. Auch in dieser Kita in Düsseldorf Personalmangel. 2 Stellen sind hier derzeit nicht besetzt. Die Kinder können nur an 4 statt 5 Tagen betreut werden. Erzieherin Ann-Christine Schlosser weiß, dass dies für viele kein Traumjob mehr ist.
Ich glaube, es sind einfach die recht unattraktiven Arbeitsbedingungen. Ich zum Beispiel kann kein Homeoffice machen. Und dann halt die doch sehr stressbelasteten Arbeitstage. Dadurch, dass natürlich Personal an allen Enden fehlt, trägt nicht zu der angenehmen Situation bei, die man gerne hätte.
Genau deswegen müsse schnell eine Entlastung her. Eine Lösung, mehr geringer qualifizierte Kinderpflegerinnen für die fehlenden Erzieherinnen einsetzen, schlägt der Träger der Kita, die Düsseldorfer Diakonie, vor. Bisher verlangt das Gesetz eine 3-jährige Ausbildung für Fachkräfte, die die Gruppen betreuen müssen. Kinderpflegerinnen mit 2-jähriger Ausbildung dürfen das nicht allein.
Für uns wäre das eine Möglichkeit, vorübergehend mehr Flexibilität zu haben, um bessere Verlässlichkeit darzubieten. Wir wissen, dass Qualität besonders in der frühkindlichen Bildung und Erziehung ungemein wichtig ist. Da wird der Grundstein für das ganze Leben gelegt. Aber es ist für alle, für Familien, Kinder, aber auch unsere Mitarbeiter besser, flexibler zu sein, anstatt gar nicht oder ständig frustriert zu sein.
Aber noch ist das nur ein Vorschlag. Alex Liefermann fürchtet vor allem um das, was Liam in der Kita verpasst.
Die Zukunft, die macht mir große Sorgen. Wenn er irgendwann in der Kita raus ist, geht die Schule weiter. Und hat er das dann mitbekommen in der Kita, so dass es in der Schule weitergeht? Ich glaube nicht.
Er hofft, dass aus Berlin mehr als nur Strategiepapiere kommen.
Und über die Probleme bei der Kita-Betreuung und die Folgen habe ich am Abend mit der Bildungsökonomin Katharina Spieß gesprochen. Sie ist Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Guten Abend, Frau Spieß.
Guten Abend aus Wiesbaden, Herr Zamparoni.
Die Lage in den Kitas ist offenbar düster. Notbetreuung scheint vielerorts inzwischen der Normalzustand zu sein. 10.000 Erzieherinnen und Erzieher werden in den kommenden Jahren fehlen. Das ist lange bekannt. Wie konnte es also überhaupt so weit kommen?
Das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Zum einen haben wir ja einen generellen Fachkräftemangel, der sich auch im Kita-Bereich bemerkbar macht aufgrund des demografischen Wandels. Dann ist es so, dass wir eine steigende Nachfrage haben. Wir haben in den letzten Jahren einen massiven Kita-Ausbau erlebt und damit brauchten wir auch sehr, sehr viel mehr Personal. Das Personal hat sich da auch massiv weiterentwickelt, aber es reicht noch nicht, um die tatsächlich vorhandenen Bedarfe auch wirklich zu decken.
Und ist dieser Mangel, wie er sich jetzt darstellt, in erster Linie nur in Anführungsstrichen ein Organisationsproblem für Eltern oder hat das wirklich auch noch handfeste, weitreichendere Folgen?
Das hat riesige Folgen für einmal die Eltern. Wenn beide Eltern Beruf und Familie vereinbaren wollen, dann können sie aufgrund von kürzeren Öffnungszeiten, mangelnden Kita-Plätzen, nicht beide erwerbstätig sein. Und meistens sind es dann die Mütter, die entweder nicht im Arbeitsmarkt drin sind oder nur teilzeiterwerbstätig sind. Es hat aber auch massive Folgen für unser Bildungssystem. Die frühe Bildung ist absolut zentral für die weitere Entwicklung von Kindern. Wenn wir hier nicht investieren, müssen wir später das reparieren, was wir frühkindlich verpasst haben. Also auch für das künftige Humanvermögen und die künftigen Fachkräfte ist es ganz, ganz wichtig. Es ist aber auch wichtig für unsere ganze Gesellschaft, für die Integration von zu uns gekommenen Menschen, die in der Kita tatsächlich auch gut integriert werden können. Es ist ganz, ganz wichtig für die Wirtschaft, damit die Arbeitskräfte da sind. Es ist für die gesamte Gesellschaft von absolut zentraler Bedeutung, dass wir gute Kitas haben, gute frühe Bildung und Betreuung.
Lässt sich das irgendwie auch beziffern in wirtschaftlichen Zahlen?
Wir haben in unterschiedlichen Studien immer wieder durchgerechnet, dass frühkindlich investiertes Geld sich langfristig absolut bezahlbar macht, aber nicht nur langfristig. Ich sagte schon, wenn wir an gerade Mütter von heute denken, dann sind es auch diejenigen, die Steuern zahlen, die Mütter. Und wenn die keinen Arbeitsplatz haben, beziehungsweise keiner Arbeit nachgehen können, weil die Kitas zu sind, dann haben wir auch schon kurzfristig Probleme. Wir haben aber mittel- und längerfristig noch mehr Probleme, weil wir eben keine gut ausgebildeten Fachkräfte von morgen haben, weil wir andere Merkmale, die auch in einer Kita erlernt werden können, nicht nur tatsächlich Vorwissen oder Vorläuferfähigkeiten vom Rechnen und Sprechen, sondern auch sozialer Zusammenhalt, Sozialverhalten. All dieses kann man in einer guten Kita lernen und das macht sich bezahlt. Wenn wir also jetzt nicht investieren, müssen wir später noch viel höhere Kosten tragen.
Das, was Sie alles aufzählen, dass von einer guten frühkindlichen Betreuung die gesamte Gesellschaft, die Wirtschaft profitieren, das scheint so logisch wie naheliegend zu sein. Und seit 2013 gibt es sogar einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Eigentlich, warum hat das dann alles noch immer nicht die allerhöchste Priorität, die es haben müsste, so wie Sie es beschreiben?
Die Lobby für diesen Bereich ist offensichtlich noch nicht so stark und oft wird dieses Thema noch verniedlicht, wird noch nicht richtig erkannt, dass es tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges und zentrales Thema für unsere Gesellschaft ist. Für die Wirtschaft, hatten Sie schon gesagt, aber eben auch für unsere Demokratie als Ganzes. Und wir dürfen nicht sozusagen dieses Thema verniedlichen, sondern wir müssen anerkennen, dass jeder investierte Euro in diesen Bereich sich wirklich bezahlbar macht. Bei den Steuereinnahmen, bei weniger Maßnahmen im Reparaturbetrieb. Und dieses muss tatsächlich in allen Bereichen der Gesellschaft ankommen. Wir haben knappe Kassen, es gibt einen Wettbewerb um Mittel, aber bei der guten Kinderbetreuung dürfen wir nicht sparen, denn es sind investive Gelder, die wir da reinstecken, die wirklich auch später sich bezahlbar machen.
Nun haben Bund und Länder ja ein paar Vorschläge auf den Tisch gelegt, den Beruf attraktiver machen, ausländische Fachkräfte anheuern zum Beispiel. Was ist aus Ihrer Sicht zu tun, damit die Probleme schnell gelöst werden?
Ganz wichtig ist, dass wir nicht nur auf eine Maßnahme setzen dürfen, sondern ein Maßnahmenbündel brauchen. Zunächst mal ist es absolut wichtig, dass sowohl die Familienministerien in den Ländern wie die Kultusministerien sich zusammensetzen und dieses Thema gemeinsam angehen. Denn es ist ein Thema von Bund, Ländern, Kommunen und Trägern. Es ist in den Kitas aber auch wichtig, dass wir dort unterschiedliche Karrierewege einschlagen können. Es ist nicht so, dass wir immer die gleichen Qualifikationen brauchen. Wir können unterschiedliche Niveaus haben und alle gemeinsam bieten eine gute Qualität, damit wir in diesem Sektor endlich vorankommen.
Frau Spies, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Zamperoni.
Und zu den Baustellen an deutschen Kitas hat Andreas Schmidt vom Norddeutschen Rundfunk in Kiel folgende Meinung.
Es gibt in der Welt der Politik einen alten Spruch, den ich sehr eingängig finde, und der geht so: Wer die Musik bestellt, der bezahlt sie auch. Und das bedeutet, wenn eine Bundesregierung ein sogenanntes Gute-Kita-Gesetz auf den Weg bringt, dann ist sie auch verantwortlich, wenn es darum geht, die Ziele des Gesetzes zu erreichen. Und das sind gute Ziele. Frühkindliche Bildung, Sprachförderung, Integration. Und auch finanzielle Entlastung von Familien. Ich komme aus Schleswig-Holstein. Das Land schiebt einen riesigen Schuldenberg vor sich her. Hier gibt es Kommunen, die aus Geldnot schweren Herzens beschließen, dringend benötigte Kita-Plätze nicht einzurichten. Die Kommunen wollen Geld vom Land, das Land will Geld vom Bund. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, ob Kinder gerade aus problematischen Familien oder aber aus Familien, in denen kein Deutsch gesprochen wird, ob diese Kinder eine Chance haben, Deutsch zu lernen, bevor es in die Schule geht und ob diese Kinder lernen, friedlich und respektvoll Konflikte zu lösen. Und es ist eine Frage des gesellschaftlichen Wohlstandes. Wenn Kinder nicht unsere Sprache lernen, wenn sie nicht den Umgang miteinander lernen, dann werden diese Kinder die Verlierer und Verweigerer von morgen. Und die Eltern, die sich nicht auf eine zuverlässige Betreuung verlassen können, fehlen bei der Arbeit. Ich finde, weder das eine noch das andere können wir uns leisten. Aktuell fördert die Bundesregierung die Kita-Qualitätsverbesserung mit etwa 2 Milliarden Euro im Jahr. Diese Förderung läuft zum Jahresende aus. Ob und wie es weitergeht, ist einer von vielen Streitpunkten in den Haushaltsverhandlungen der Ampelkoalition. Wenn es kein Geld mehr vom Bund gibt, dann fehlen allein hier in Schleswig-Holstein 70 Millionen Euro. Das sind viele Kita-Plätze und viele Versprechen, die nicht eingelöst werden. Wer die Musik bestellt, der bezahlt sie auch. Wo, wenn nicht bei der Kinderbetreuung, sollte ein Land investieren?
Die Meinung von Andreas Schmidt. Bis zu 700 Menschen sollen vor gut einem Jahr an Bord dieses maroden Fischkutters gewesen sein. Mehrere tausend Euro sollen sie für die Überfahrt nach Italien bezahlt haben. Doch dort ist das Schiff nie angekommen. Denn nachdem es die libysche Küstenstadt Tobruk verlassen hatte, ist es vor dem griechischen Hafen Pylos gesunken. Hunderte Geflüchtete ertranken. Und jetzt? Die Verantwortung für die Tragödie will niemand übernehmen. Zwar sollte heute in Griechenland ein Prozess gegen 9 mutmaßliche Schleuser beginnen, doch das Verfahren wurde vom Gericht abgesagt. Es sieht sich nicht zuständig. Rüdiger Kronthaler über ungeklärte Zuständigkeiten und Reaktionen auf die heutige Entscheidung.
Wir werden die Stimme aller Toten sein, rufen Demonstrierende heute Morgen vor dem Gericht in Kalamata. Ihre Wut richtet sich gegen die griechischen Behörden und nicht gegen die 9 Angeklagten, die als Schleuser für den Tod von mehr als 500 Menschen verantwortlich sein sollen. Diese halten sie für unschuldig, so wie auch den Neffen von Alam Mohammed. Der Neffe ist angeklagt, ihm droht lebenslange Haft. Alam sagt, sein Neffe kann kein Schleuser gewesen sein. Ich bin sehr traurig. Er hat nichts gemacht. Er hat selbst 50.000 ägyptische Pfund bezahlt, ungefähr 3.000 Euro. Rückblick. Am 13. Juni des vergangenen Jahres entdeckt die europäische Grenzschutzorganisation Frontex in internationalen Gewässern ein Schiff mit hunderten Geflüchteten an Bord und informiert die griechische Küstenwache. Das Fischerboot droht zu kentern. Unklar ist, was dann passierte. Der Pressesprecher der damaligen Regierung sagte, die Küstenwache habe das Unglücksboot kurzzeitig angeseilt, um es zu stabilisieren und Hilfe anzubieten, was die Geflüchteten abgelehnt hätten. Mit der Begründung, sie wollten nach Italien weiterfahren. Dann sei das Boot gekippt. Zishan Sharwar war mit seinem Schwager auf dem Schiff. Der ist an jenem Tag ertrunken. Nein. Hilfe hätte man ihm nicht angeboten, sagt er. Vielmehr habe der Versuch der Küstenwache, das Boot abzuschleppen, das Unglück verursacht. Wenn das Seil, das sie angebunden haben, nicht gezogen worden wäre, wären alle in Sicherheit gewesen. Bis heute steht der Vorwurf im Raum, dass die Küstenwache das Schiff trotz der extremen Gefahr per Seil weiter in italienische Gewässer ziehen wollte. Doch die griechische Küstenwache sitzt heute nicht auf der Anklagebank. Vor dem Gericht entlädt sich Wut bei Aktivisten. Sie befürchten, dass die eigentlich Verantwortlichen verschont bleiben könnten. Dann ist die Verhandlung beendet, noch bevor sie richtig begonnen hat. Die Aktivisten im Raum sind begeistert. Das Gericht sieht sich als nicht zuständig an, weil der Unglücksort in internationalen Gewässern liegt. Das Gericht stellt auch das Verfahren wegen Schlepperei aus Mangeln an Beweisen ein. Alle 9 Angeklagten werden aus der Untersuchungshaft entlassen. Alam Mohammed erklärt der Familie in Ägypten, der Neffe ist frei. Ich bin glücklich, ich danke Gott. Die Anwälte hatten nicht mit diesem Ergebnis gerechnet, auch wenn keine Überlebenden des Unglücks jetzt mehr angeklagt sind. Die juristische Aufarbeitung müsse weitergehen. In jedem Fall bleibt die Forderung, dass die Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der Ursache dieses Schiffsbruchs untersucht werden und des Verlustes so vieler Mitmenschen. Parallel ermittelt das griechische Seegericht gegen die Küstenwache, welche Verantwortung sie möglicherweise für das Unglück trägt. Hier gibt es noch keinen Termin für einen Prozessbeginn.
Die Vision von einem grünen, von einem klimaneutralen Europa, das war das wichtigste Projekt von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Diesen Green Deal hatte sie 2019 verkündet. Die EU wollte das Pariser Klimaschutzabkommen wirklich ernst nehmen. Vieles ist seitdem dazwischen gekommen. Eine Pandemie oder auch der Krieg gegen die Ukraine. Und während die einen weiter daran festhalten, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen, zweifeln andere mit Blick auf die bevorstehenden Europawahlen zunehmend daran. Wie steht es also derzeit um diesen sogenannten Green Deal? In unserer Reportagereihe zur Europawahl ist Michael Grütz dieser Frage nachgegangen.
Terry Reintke ist Spitzenkandidatin der Grünen und auf Wahlkampftour in Stuttgart. Besuch mit Parteifreunden in einer Batteriefabrik. Im Europaparlament, nur viertstärkste Kraft, haben die Grünen versucht, viel Einfluss zu bekommen. Klima- und Umweltschutz waren immerhin ganz wichtige Themen. Der Green Deal stand trotz Corona und Krieg 5 Jahre im Mittelpunkt. Aber es gibt Zweifel.
In der Tat ist es so, dass es gerade einen Angriff auf den Green Deal gibt. Wir haben in der letzten Legislaturperiode viele wichtige Schritte gehen können, um die Europäische Union klimaneutral, aber auch wettbewerbsfähig für die Zukunft zu machen. Und das steht jetzt gerade wieder zur Disposition.
Das Europäische Klimagesetz verlangt, dass die EU bis 2050 klimaneutral sein soll. Der Green Deal besteht aus 50 Einzelmaßnahmen und zahlreichen Gesetzen, unter anderem beim Verkehr, in der Umweltpolitik, der Landwirtschaft und selbst in der Finanzpolitik. 2019 bekommt sie den klaren Auftrag der Staats- und Regierungschefs für den Kampf gegen den Klimawandel. Das ist der Start einer Reise. Ein Moment für Europa, der einer bemannten Mondlandung gleicht.
Man on the moon moment.
5 Jahre später Ernüchterung. Landwirte versetzen Brüssel in einen Zustand, der nahezu an Bürgerkrieg erinnert. Den Bauern ist es zu viel. Corona, dann der Krieg in der Ukraine, jetzt die vielen Regeln und Vorschriften, Krisensitzungen. Die EU rudert unter belgischer Ratspräsidentschaft wieder zurück. Die Bauern haben viele Anstrengungen umgesetzt, aber stehen wie vor einer Lasagne von Maßnahmen. Wir haben den Landwirten und ihren wesentlichen Sorgen zugehört. Wir werden Vorschläge machen, wie die bürokratischen Lasten reduziert werden können. Die Folge: zahlreiche der geplanten Umweltauflagen wurden abgeschwächt, mehrheitlich von Kommission, Mitgliedstaaten und Parlament. Die europäische Industrie tritt etwas weniger öffentlichkeitswirksam auf, beklagt aber auch zu viele Regulierungen, die auch noch mehrfach eingefordert werden.
Zugleich hat sich aus unserer Sicht aber auch gezeigt, dass viele Dinge nebeneinander her aufgebaut wurden, die nicht immer kohärent zueinander sind. Und das schlägt bei den Unternehmen natürlich auf, was Berichtspflichten angeht, wo in Teilen gleiche Dinge aber unterschiedlich abgefragt werden.
Eine Richtlinie folgt der nächsten, sei es der CO2-Emissionshandel, die Flottengrenzwerte für Fahrzeuge, die erneuerbare Energienrichtlinie oder das Lieferkettengesetz, um nur wenige zu nennen, aber alles verbunden mit neuen Regelungen für die europäischen Unternehmen. Im Hafen Antwerpen treffen sich im Frühjahr die wichtigsten europäischen Industriebosse und fordern einen Kurswechsel. Es gibt viele Überlegungen, in der Industrie zuzumachen, entweder dauerhaft oder Investitionen in andere Regionen zu verschieben. Das ist eindeutig nicht das, was wir als Europäer wollen. Nun soll ein Industrial Deal noch einmal für Änderungen sorgen. Dabei sind bereits mehr als 90% der Green Deal-Projekte verabschiedet worden. In Brüssel erwarten viele Experten für die neue Legislaturperiode, dass manches noch einmal aufgeschnürt oder sogar aufgeweicht wird.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, mit dir.
Im vergangenen Jahr hat die politisch motivierte Kriminalität einen neuen Höchststand erreicht. Das Bundeskriminalamt registrierte mehr als 60.000 Fälle. In fast allen Bereichen nahmen die Straftaten zu, etwa aus dem rechten oder linken Spektrum. Die Fälle mit religiösem Hintergrund haben sich etwa verdreifacht. Bundesinnenministerin Faeser sprach bei der Vorstellung der Statistik von einer Eskalation der politischen Aggression. Kurz vor der Europawahl gibt es einen Bruch zwischen deutschen und französischen Rechtspopulisten. Die Partei von Marine Le Pen hat ihre Zusammenarbeit mit der AfD im EU-Parlament aufgekündigt. Zuvor hatte es in Frankreich Diskussionen über neue Aussagen von AfD-Spitzenkandidat Kra gegeben. Diese wurden als Verharmlosung der Nazizeit verstanden. Le Pens Partei wirbt um gemäßigte Wähler und war schon zuvor auf Abstand zur AfD gegangen. Im Iran haben die Trauerfeierlichkeiten für Präsident Raisi und die anderen Opfer des Hubschrauberabsturzes begonnen. In Tabriz im Nordwesten des Landes begleiteten viele Menschen einen Lastwagen mit den Särgen. Die Stadt liegt in der Nähe der Unglücksstelle. Für die kommenden Tage sind weitere Trauerfeiern geplant. Übermorgen soll Raisi beigesetzt werden. Bundesaußenministerin Baerbock hat heute erneut die Ukraine besucht. In Kiew traf sie unter anderem auf Präsident Zelensky. Baerbock warnte vor einem Zaudern des Westens bei der militärischen Hilfe. Die ukrainische Seite brachte eine bessere Luftverteidigung gegen Russlands Angriffe ins Spiel. In der Nähe von Kiew besichtigte Baerbock ein zerstörtes Kraftwerk und ließ sich über die angespannte Energieversorgung informieren. Die EU will Verbraucherinnen und Verbraucher künftig besser vor ausufernden Strompreisen schützen. Dazu wurde heute die Reform des europäischen Strommarktes endgültig beschlossen. Mehr dazu von Markus Gürne in der Frankfurter Börse.
Die Strompreise hatten sich vor allem 2022 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine rapide verteuert. In den vergangenen Monaten waren sie wieder gesunken, Risiken aber bleiben. Die beschlossene Reform soll den Strommarkt in Europa nun stabilisieren. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei der Ausbau regenerativer Energien. Für Verbraucher bringt das Gesetz auch neue Möglichkeiten und Rechte. Sie haben künftig die Möglichkeit, zwischen Verträgen mit Festpreis oder variablen Preisen zu wählen, also eine sichere Preisbindung zu haben oder von Preisschwankungen zu profitieren. Zum Beispiel, wenn Solarstrom im Sommer besonders günstig ist. Ein weiterer Punkt: Versorger sollen künftig schutzbedürftigen Kunden die Stromzufuhr nicht mehr kappen dürfen.
Im Sommer ist Schluss für Deutschlands erfolgreichsten Fußballer der Gegenwart. Toni Kroos hat sein Karriereende nach der Heim-EM angekündigt. Bis dahin kann der 34-Jährige noch ein weiteres Mal mit Real Madrid die Champions League gewinnen und im Idealfall den EM-Titel mit der Nationalmannschaft holen. Der Weltmeister von 2014 kündigte an, noch maximalen Erfolg haben zu wollen.
Der Übergang von der Jugend ins Erwachsenenalter ist für viele ein großer Schritt im Leben. In der ehemaligen DDR gab es sogar ein ganz eigenes Ritual dafür, die Jugendweihe, bei der die Jugendlichen am Ende des 8. Schuljahres feierlich in die Reihen der Erwachsenen aufgenommen wurden, so wie hier 1982. Doch auch wenn das Wort Weihe drin steckte, mit Kirche hatte das nichts zu tun. Im Gegenteil, als Alternative zur Konfirmation sollte es die Jugendlichen eher dem Einfluss der Kirche entziehen. Die DDR ist Geschichte, die Jugendweihe zumindest in ihrer damaligen Form auch. Doch die Tradition dieses Übergangsrituals zum Erwachsenwerden, das hat überlebt, wenn auch oft in neuer Form und mit neuem Namen, der Lebenswende, wie Olenka Pilz und Marie-Christine Landes mittendrin aus Halle berichten.
Auf diesen Moment haben sie hingefiebert. 29 Jugendliche feiern in der Moritzkirche Halle nicht Firmung, Konfirmation oder Jugendweihe, sondern Lebenswende. Eine Segensfeier in einer Kirche, an der auch Jugendliche ohne Konfession teilnehmen können. 2 Wochen vorher.
Ich begrüße euch recht herzlich zum zweiten Vorbereitungstreffen für eure Lebenswendefeier. Heute, im zweiten Treffen, geht es darum, was hat euch in der Vergangenheit Halt gegeben? Dafür habt ihr euren Schatz der Kindheit mit.
Daniel Richter ist Jugendbildungsreferent und leitet das Projekt Feier der Lebenswende in Halle für das Bistum Magdeburg. Zum heutigen Treffen hat er alle gebeten, eine Kindheitserinnerung mitzubringen, die sie symbolisch bei der Zeremonie abgeben sollen.
Ich habe das zur Einschulung bekommen. War das natürlich immer so, wenn ich traurig war, habe ich immer mit ihm gekuschelt. Es hat mich aufgeheitert.
Und dass mein Schatz, weil er immer mit in den Urlaub kam, habe ich mal, als ich glaube ich 6 war oder so, zu Weihnachten von meiner Oma, glaube ich, geschenkt bekommen. Und es war wirklich cool. Ich habe einfach angefangen mit Lesen.
Mit dem Ritual soll die Kindheit abgeschlossen und der Übergang ins Erwachsenenalter gefeiert werden. Etwa 700 Jugendliche haben sich allein in Halle dafür angemeldet. Nächstes Jahr sollen es noch mehr werden. Das Angebot der katholischen Kirche in Kooperation mit der evangelischen boomt.
Ich würde sagen, Rituale sind ein Grundbedürfnis des Menschen. Sie geben Orientierung und Halt in Phasen, wo ein Umbruch stattfindet. Und in der 8. Klasse, eben mit der Pubertät, ist es auch oft eine Umbruchszeit.
Gefeiert wird in kleinen Gruppen, die sich bei den Vorbereitungstreffen kennenlernen und sich dort mit sich und ihren Zukunftswünschen auseinandersetzen. Im Gegensatz zur Jugendweihe kommen sie nicht alle aus der gleichen Klasse und sie gestalten die Feierstunde selbst mit. Das ist aber nicht für alle ausschlaggebend.
Also meine Schwester hat Lebenswende gemacht und ich nehme meine Schwester generell als Vorbild. Deswegen wollte ich auch Lebenswende machen. Ich finde es auch schön, in der Kirche zu feiern. Aber ich bin jetzt nicht so der religiöseste Mensch auf der Welt. Deswegen war Konfi nichts für mich.
Ich habe mir darüber jetzt nicht so viele Gedanken gemacht. Meine Eltern haben mich jetzt nicht dazu gezwungen. Aber sie wollten, dass ich schon irgendwie das feiere.
Und dann ist ihr großer Tag gekommen. In der vollbesetzten Moritzkirche verabschieden sie sich nacheinander von ihrer Kindheit.
Ich wünsche mir, dass ich später mal nur halb so erfolgreich, ehrgeizig und furchtlos wie meine Mama bin. Und dass meine Mama, mein Papa und meine Großeltern mich noch lange aufwachsen sehen können.
Etwa 1,5 Stunden dauert die Feier. Zum Schluss werden alle Jugendlichen gesegnet und ihre Familien überreichen ihnen eine Rose. Danach geht es im Kirchhof weiter mit Sektempfang und Fotos.
Ich bin fast gestorben vor Aufregung, aber so, wenn man dann einmal spricht, dann ist es ganz okay und dann war es auch irgendwann nicht mehr so schlimm.
War ja für uns schon ein Erlebnis, wir haben Jugendweihe gehabt, sag mal, und jetzt die Kinder, die feiern irgendwo einen Schnitt. Kind und dann erwachsen und das muss gefeiert werden. Dafür ist so ein Ritual richtig schön.
Bislang gibt es die Lebenswendefeier als Alternative zur Jugendweihe vor allem im Osten Deutschlands, in Städten wie Halle, Magdeburg oder Berlin. Doch die Nachfrage steigt. Im nächsten Jahr soll zum ersten Mal in Hannover gefeiert werden.
Sein einziges Tor im Trikot der deutschen Nationalmannschaft schoss er ausgerechnet gegen die Nation, in der er die meiste Zeit seiner Laufbahn kickte. Im sogenannten Jahrhundertspiel bei der WM 1970 in Mexiko glich Karl-Heinz Schnellinger kurz vor Ende des Halbfinals gegen Italien zum 1:1 aus.
Ausgerechnet Schnellinger, werden die Italiener sagen. Ausgerechnet Schnellinger.
Die dramatische Verlängerung, die verlor Deutschland dann allerdings. Bei 4 Weltmeisterschaften lief Schnellinger auf. Nur Lothar Matthäus hat mehr WM-Spiele für Deutschland gemacht als er. Wie nun bekannt wurde, ist Karl-Heinz Schnellinger gestern im Alter von 85 Jahren in Mailand gestorben. Und damit ganz zum Schluss noch das Wetter. Was bringt der morgige Tag, Thomas?
Ja, erstmal eine Beruhigung in den Regionen, wo bisher so unglaublich viel Wasser heruntergekommen ist. Dieser Mai, der es ja wirklich in sich hat. Also wenn man sich mal so eine Zahl anschaut, Saarbrücken-Ensheim hat seit Monatsanfang 237 Liter pro Quadratmeter abbekommen. Im Gegensatz dazu Berlin-Wilmersdorf bislang nicht einen Tropfen. Also es gibt enorme Gegensätze. Allein heute, wenn man sich überlegt, in Wuppertal sind in relativ kurzer Zeit gut 60 Liter Regen pro Quadratmeter zusammengekommen. Da hat es mal einen richtigen Sturzbach gegeben. Ein paar Kilometer weitergefahren und dann war es nur ein entspannter Landregen. Ja, wie geht das weiter, wenn wir uns den morgigen Tag anschauen? In weiten Teilen, ja, da kann es mal einen Schauer geben, aber sehr unspektakulär. Das ist wirklich in diesem Falle sehr beruhigend. Aber von Schleswig-Holstein, Vorpommern bis in die Uckermark, alles, was hier so farbig markiert ist, da wird es noch mal kräftig schütten können. Durchaus bis zu 60 Liter, in manchen Situationen vielleicht sogar bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Das ist für viele ein Monatssoll, was da an Wasser noch mal herunterkommen kann. Aber dann wird es erstmal etwas ruhiger. Jetzt schauen wir uns die nächsten Stunden an. Was tut sich? Dieses dicke Regenpaket, das im Moment ja noch eher so in der Mitte ist, das wandert dann bis morgen früh schon in die Nordhälfte Deutschlands. Das heißt, im Süden wird es ruhiger, teilweise Sonne, teilweise Wolken, ein paar Schauer sind drin. Und dann insbesondere am Nachmittag diese intensive Unwettergefahr mit kräftigen Regengüssen bei Gewittern. Die Nachttemperaturen, besser gesagt, Frühwerte kann man dann tatsächlich schon sagen. Berlin um 19 Grad, das ist fast schon eine tropische Nacht. Am Alpenrand ist es da deutlich kühler. Und nachmittags dann, bevor der Regen kommt im Nordosten, teilweise vielleicht noch mal bis zu 28 Grad. Ansonsten ein normales Niveau für den Mai. Und die weiteren Aussichten, es geht wechselhaft weiter, nicht überall Regen, aber eben auch nicht überall dauerhaft Sonnenschein. Ja, die Wechselhaftigkeit lässt uns nicht los.
Wenigstens die bleibt beständig. Vielen Dank, Thomas, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einer Dokumentation über das größte Chemieunternehmen der Welt.
Und die hat den Titel BASF, die Chemie des Geldes. Ein Konzern zwischen Profit und Moral.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.